Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit zugeschaltet ist Herr Dr. Matthias zu Bonzen. Herr Bonzen, Sie sind mit in der Leitung.
Ja, ich bin dabei.
Einen schönen guten Abend. Danke, dass Sie hier heute mit uns sind. Wir haben Sie eingeladen. Sie sind ein vielbeschäftigter Wirtschaftscoach. Sie haben mit vielen der großen deutschen Firmen seit Jahren gearbeitet. Sie sind auch ein Buchautor, der einiges an Büchern über Coach und über Organisationsarbeit geschrieben hat, über Dynamic Facilitation, über Führen mit Visionen. Im Vorgespräch haben Sie kurz gesagt, einer, wenn nicht der rote Faden Ihre Arbeit ist etwas, das Sie in einem Ihrer Bücher Leading with Life genannt haben. Nachdem wir unsere letzte Ausgabe unseres Magazins Evolve mit dem Themenschwerpunkt Lebendigkeit gesetzt haben, dachten wir, dass Sie hier wirklich ein spannender Gesprächspartner wären über Lebendigkeit, auch über Lebendigkeit in Organisationen, auch in Betriebsstrukturen und in der unserer alltäglichen Arbeitswelt zu sprechen. Wenn ich Sie eingangs fragen darf, Lebendigkeit ist natürlich ein schönes, spannendes Wort. Jeder bezieht sich positiv auf dieses Wort Lebendigkeit. Wenn Sie hier als Coach, als Betriebsberater, als Denker für Organisationsstrukturen über Lebendigkeit nachdenken und schreiben und das in Ihre Arbeit einbringen, was meinen Sie mit diesem Begriff Lebendigkeit?
Also, was ich auf jeden Fall nicht meine, ist, dass alle immer schneller rennen. Denn viele verstehen ja Lebendigkeit auch als eine Situation, wo Menschen sehr lebhaft sind und viel und schnell reden vielleicht. Aber Lebendigkeit, wie ich sie meine, kann auch das Gegenteil sein. Kann sein, dass man ganz still ist und sehr aufmerksam einfach nur beobachtet. Und das Ganze kann auch in einer Gruppe so sein. Eine lebendige Gruppe ist nicht unbedingt eine, in der alle wild durcheinander reden, sondern wo es möglicherweise sehr, sehr langsam und sehr fokussiert zugeht. Also ich meine eine Lebendigkeit, die von innen kommt, von innen gespürt wird und die sich mal lebhaft äußert und mal ganz anders äußert, mal viel ruhiger äußert.
Warum ist das ein Thema, dem Sie nicht nur ein Buch gewidmet haben, sondern wo Sie sagen, das ist vielleicht sogar der rote Faden Ihrer Arbeit?
Ja, das hat natürlich mit meiner persönlichen Geschichte zu tun und ist letztlich eigentlich nicht wirklich erklärbar. Es packt einen dann und man weiß selber nicht warum. Und bei mir war das, als ich Mitte 20 war, das war etwa Anfang, Mitte der 80er Jahre. Und da war ich selber, begann so meine eigene Suche und steckte auch damals in so einer Art Lebenskrise, würde ich sagen. Und ich fand Wege für meine eigene ganz persönliche Lebendigkeit und dann wurde mir klar, ja, das willst du eigentlich auch in Organisationen, das braucht es da auch. Ja. Ich hatte so ein Gefühl, Organisationen könnten viel, viel mehr sein und ganz anders arbeiten, wenn sie viel lebendiger wären. Dann könnten sie wie zu einem Organismus werden, wie zu einer großen Kraft. Aber das war nur so ein Gefühl damals und ich hatte in Wirklichkeit keine Ahnung, wie das geht, als jemand, der gerade mit dem Studium fertig war und so seine ersten Schritte als Berater machte. Und dann begann eine sehr, sehr lange Suche, die auch heute nicht aufgehört hat und die zu verschiedenen Etappen folgte.
Sprechen Sie unter anderem, das fand ich in Ihrem Buch, einen spannenden Ausdruck von den äußeren Mustern des Lebens. Das heißt, Leben, Sie haben das jetzt so aus Ihrer eigenen Biografie beschrieben, hat natürlich etwas mit einer inneren Wahrnehmung von Lebendigkeit zu tun. Und jeder von uns kann sich darauf beziehen, dass es Augenblicken, Zeiten, vielleicht auch ganze Lebensabschnitte gibt, die sind von einer tiefen Lebendigkeit erfüllt. Und man kann gar nicht genauso sagen, was man meint. Es ist halt Lebendigkeit. Wenn man jetzt natürlich von äußeren Mustern der Lebendigkeit spricht, dann spricht man jetzt schon von Dingen, die eben in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und leben, konkret formulierbar sind. Was sind denn diese Muster der Lebendigkeit, die in unserer Arbeitswelt hilfreich sind, die hier unsere Arbeitswelt so strukturieren können, dass Betriebe etwas anders sind als herkömmlich, sondern dass diese organische Realität, die Sie da ein bisschen mit angesprochen haben, dass die zum Durchbruch kommt?
Das ist jetzt natürlich eine riesengroße Frage. Wie kommt die Lebendigkeit in die Organisation, fragen Sie ja. Und da gibt es nicht nur einen Hebel, ja, da gibt es ganz viele sogar. Und deswegen erzähle ich jetzt einfach mal nur einen. Was mir im Laufe der Zeit klar wurde, ist zum Beispiel, dass das, was für den einzelnen Menschen Sammlung ist, also Momente, wo wir innerlich sehr gesammelt sind, und die wir ja auch als lebendig erfahren, in Organisationen die Zeiten der Versammlung sind. Also die Orte und Zeiten, wo sich Menschen versammeln. Bloß, dass bisher Versammlungen, sprich Meetings, Tagungen, Konferenzen, Workshops, dass diese Versammlungen oft ohne viel Sammlung stattfinden. Denen fehlt die Sammlung. Mhm. Und wir müssen wieder lernen, Versammlungen, gleich ob das 300 Leute sind, die sich für 3 Tage treffen oder 3 Leute, die sich für 2 Stunden treffen, so zu gestalten, dass eine echte Versammlung, eine äußere und innere Versammlung stattfindet. Und dazu gibt es auch Methoden, Werkzeuge, da müssen Organisationen und Unternehmen noch ganz viel lernen, um dem näher zu kommen. Aber das Bedürfnis danach steigt in unserer so unfokussierten Welt, wo man permanent von E-Mails gestört wird und wenn man nicht gleich antwortet, schreibt der Kollege 3 Sekunden hinterher, hast du mein E-Mail bekommen und so weiter und immer macht ping, ping, ping und das ist sozusagen das Gegenteil von Lebendigkeit, was dann da entsteht.
Das finde ich jetzt spannend, weil Sie die Versammlung hier in den Mittelpunkt stellen und das natürlich auch direkt in Beziehung setzen zu dem Wort Sammlung. Betriebe werden normalerweise gemessen nach ihrer Erfolgsträchtigkeit. Erfolgsträchtigkeit nach ihrer Produktivität. Das Ganze hat sehr viel mit Arbeitsabläufen zu tun, die entweder gut zusammenstimmen, erfolgreich sind, in dem Sinn auch dynamisch sind. Versammlungen sind eigentlich zumindest potenziell Augenblicke, wo man zusammenkommt, sei es jetzt ein kleiner Betrieb oder eine große Firma mit 700 Leuten, wie auch immer. Und man trifft sich eigentlich, so ist zumindest meine Vermutung, ein bisschen außerhalb dieser eigentlichen Arbeitszusammenhänge, in denen man sich trifft oder dieser Arbeitsabläufe. Das heißt, hier entsteht ein gemeinsamer Raum, in dem sich etwas anderes, hier kommen ja Menschen zusammen, die nicht nur in dem Betrieb bestimmte Funktionen haben, sondern die einfach auch ganze Menschen mit ihrer ganzen menschlichen Hintergründe hier in diese Versammlung reinkommen. Was kann sich denn hier versammeln, wo Sie sagen, wenn das gelingt in einer Firma sehr viel, das ist ein Herd, ein Hort, wo Lebendigkeit in einer Firma entstehen kann?
Also als ich eben Versammlungen gesagt habe, habe ich sowohl die kleinen, ganz normalen Meetings gemeint, in denen sehr viel Arbeit geleistet wird in unseren wissensorientierten Unternehmen. Und aber ich meine auch die großen Versammlungen, wo tatsächlich sehr viele Leute zusammenkommen, manchmal das ganze Unternehmen zusammenkommt für 1, 2 oder 3 Tage und was bedeutet Lebendigkeit hier? Es bedeutet, dass wenn alle Mitglieder einer Organisation zusammenkommen, dann ist das eine Riesenchance, eine Art Gipfelerfahrung für die Organisation zu erzeugen. Ein Raum, wo allen klar wird, wir sind eine große Gemeinschaft, wir haben gemeinsame Ziele, wir haben gemeinsame Werte, wir gehören zusammen, wo man beginnt, sich nochmal ein Stück anders zu sehen als sonst, wo man lernt übereinander, wo der Horizont sich weitet, wo hinterher viele rausgehen und sagen und fühlen, ach, ich bin doch in der richtigen Organisation. Und was Organisationen und Unternehmen zu wenig machen, ist, dass sie von Zeit zu Zeit solche Gipfelerfahrungen schaffen. Das kann man logischerweise nicht jeden Monat machen. Das müsste in größeren Abständen geschehen. Aber es muss in bestimmten Abständen etwas geschehen, was alle wieder neu ausrichtet, alle wieder in Kontakt kommen lässt, miteinander, mit sich selbst, mit der Vision, dem größeren Zweck der Organisation oder des Unternehmens, mit den besten Geschichten des Unternehmens, mit den Werten des Unternehmens. Und dann entsteht Lebendigkeit und es entsteht eine Geschichte, die Menschen hinterher weitererzählen.
Ich würde es gern in einem philosophischen Kontext stellen, der in unserer Arbeit in Evolve, sowohl fürs Radio als auch fürs Magazin, immer wieder eine wichtige Rolle spielt. Und das ist eine Unterscheidung, die der deutsche Philosoph Jürgen Habermas als eine seiner grundsätzlichen Unterscheidungen seiner gesamten Sozialphilosophie antrifft. Er sagt, dass einer, wenn nicht der drängendste Konflikt der Gesellschaft gegenwärtig, der Konflikt zwischen Systemwelten und Lebenswelten ist. Und dass eine der Herausforderungen darin besteht, dass es Anschein hat, so zumindest in seiner Analyse, dass unsere Lebenswelten durch die Systemwelten, und mit Systemwelten meint er vor allem Profitorientiertheit, abstrakter Marktlogik und bürokratische Verwaltungslogik durchdrungene Welt, dass die kolonisiert unsere Welt, wo wir in direkter Begegnung Werte und unsere menschlichen Dimensionen in einer anderen Weise miteinander in Beziehung bringen, als rein durch diese abstrakten Systemkonstanten, um es einmal so zu formulieren. Meine Vermutung, und das war so ein bisschen jetzt eben aus meiner Ecke auch gesprochen, ist, dass Versammlungen uns erlauben, hier in Unternehmen geht es natürlich auch darum, produktiv zu sein und hier einfach auch Marktkriterien zu erfüllen, aber dass hier eine Dimension mit reinkommt, die nicht allein auf diese Systemwelten orientiert, sondern die hier einfach diese Lebendigkeitsdimension, die eigentlich allem zugrunde liegt, was menschliches Handeln ausmacht, einen Raum gibt. Und dass Lebendigkeit dann gelingt, wenn, sei es jetzt in einem auch konkreten Arbeitsmeeting oder sei es in einer großen Betriebsversammlung, hier diese Dimension, Sie haben schon kurz angesprochen, auch mit den Geschichten, die hier erzählt werden, und Sie sprechen auch von den Feldern, die eine Firma ausmachen und von der Energie, die zwischenmenschliche Energie, die hier eine Rolle spielt. Würden Sie sagen, dass das eine Unterscheidung ist, die hier wichtig ist, wenn Sie sagen, hier versammelt sich etwas, wenn die Menschen als einfach in kleinen Meetings oder in großen Betriebsversammlungen oder Workshops einfach als außerhalb des alleinigen Arbeitsprozesses zusammenkommen?
Ja, unsere Unternehmen sind natürlich sehr von einer Logik des Funktionierens geprägt und von der Logik der Zielorientierung. Ich möchte sogar sagen Zielfixierung, und das führt zu enorm vielen Meetings, wo die sehr stark Agenda getrieben sind, wo man unter Zeitdruck steht, wo kein Raum bleibt für echte Lebendigkeit. Ja? Und das ist manchmal richtig, weil es auch Meetings braucht, wo man tak, tak, tak bestimmte Dinge kurz abhandelt. Aber was es eben auch braucht, ist Räume, wo sich das Leben bahnbrechen kann. Das klingt jetzt etwas abstrakt, aber um das konkret zu machen, das bedeutet zum Beispiel, wenn eine Gruppe zusammenkommt, dass sie nicht gleich mit einem Inhalt startet, sondern dass sie sich erstmal Zeit nimmt für einen Check-in und dass die Menschen die Möglichkeit haben, als ganzer Mensch aufzutauchen und etwas von sich zu erzählen, bevor es wirklich losgeht. Und das sind Dinge, die ein bisschen Zeit brauchen, die aber am Ende es ermöglichen, dass es dann wieder schneller geht, ja, und dass man mit dem, was man eigentlich als Arbeit leisten muss, besser zurechtkommt und das besser macht. Und deswegen ist das nicht so ist diese Idee, die Organisation muss leistungsfähig sein und auf der anderen Seite soll sie auch lebendig und menschlich sein, das ist gar nicht so ein Gegensatz. Ja, wenn wir wirklich Wert legen auf Lebendigkeit, dann werden wir enorm leistungsfähig. Aber da sind wir in unseren Organisationen natürlich oft blind für und sehen das nicht und lassen diese Lebendigkeit nicht zu, die ja im Übrigen auch bedeutet, mal sich in einem schwierigen Gespräch zu einem schwierigen Thema durch Chaos, Konflikt und Konfusion durchzuarbeiten und das eine ganze Zeit lang auszuhalten, dass man noch keine Lösung hat und einfach nur dafür sorgt, dass eine wirklich gute Gesprächsqualität entsteht, was ja auch Lebendigkeit ist, die sich vielleicht gar nicht immer gut anfühlt, ja, weil sie da, wo es gerade schwierig ist und wo man noch keine Lösung hat und wo man gar nicht weiß, ob es eine gibt und wo man vielleicht auch ein bisschen in Konflikt ist miteinander, da fühlt sich Lebendigkeit nicht immer so toll an. Die fühlt sich dann erst wieder gut an, wenn man die Geduld hatte, das durchzuleben und es dann wieder kohärent wird und dann man zu dem Punkt kommt, wo alle sagen, ah, jetzt haben wir es, genau das ist es, so machen wir es weiter.
Eine vielleicht grundlegende Frage und auch eine Frage, die damit zusammenhängt, dass man, wenn man von Coaches spricht und von der Coaching-Kultur, man zumindest oft mit der Erwartungshaltung und dem Vorurteil konfrontiert ist, dass man denkt, dass eigentlich Coaches dazu angelegt sind, doch dann schlussendlich alles in die Funktionalität einzubetten. Und ist es hier, dass Lebendigkeit so ist, dass letztendlich die Betriebe auch besser funktionieren? Oder gibt es nicht auch eine Lebendigkeit, die im herkömmlichen Sinn eigentlich Sand im Getriebe des Funktionierens sind, die aber trotzdem aus Betrieben etwas anderes machen als reine Funktionsmaschinen? Oder sehen Sie diesen Konflikt nicht? Wie würden Sie diese Frage beantworten?
Also das glaube ich gar nicht mal, dass Lebendigkeit Sand ins Getriebe streuen kann. Es können manchmal folgende Dinge geschehen, dass man zu einem Thema Freiwillige sucht und findet, die mit Begeisterung etwas vorantreiben wollen, was auch dem Unternehmen wichtig ist. Und diese Begeisterten haben dann aber irgendwelche ganz normalen Arbeitsplätze, wo sie ihre normale Arbeit erledigen müssen und wollen dann aber für das neue Thema einen bestimmten Prozentsatz ihrer Arbeitszeit nutzen und der fehlt dann natürlich bei dieser normalen Arbeit, die sie zu tun haben, bei der Tagesarbeit. Das ist natürlich manchmal eine Schwierigkeit, klar. Ja. Und deren jeweiliger Vorgesetzte, er hätte es am liebsten, wenn seine Leute immer 100% für ihn arbeiten. Und dass sie nicht noch nebenher andere Dinge machen, die aber das Unternehmen als Ganzes weiterbringen wollen. Aber da gibt es auch schon Unternehmen, die sagen, nein, ganz bewusst, wir wollen das, dass unsere Leute, dass sie einen Prozentsatz X, sagen wir mal, einen Tag pro Woche an einer anderen Sache arbeiten, als die mit ihrer ganz regulären Aufgabe zu tun hat. Und das hilft dann natürlich, das die ganze Organisation lebendiger zu gestalten.
In Ihrer Arbeit mit dieser ganzen Palette von Firmen, mit der Sie gearbeitet haben, Wenn es gelingt, hier mit Leben zu führen, leading with life, wie verändern sich diese Firmen? Was erfahren Sie da? Was passiert da, wenn Sie merken, dass dieser Ansatz, von dem Sie sprechen und von dem ich mal annehme, dass Sie auch den in Ihre Arbeit mit den Betrieben hineinbringen, dass das fruchtet? Was wird da anders?
Was wird da anders? Also ich erzähle eine kleine Geschichte von einem Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens. Als der das erste Mal mit seinen Mitarbeitern eine sogenannte Open Space Konferenz durchführte. Open Space Konferenzen sind Konferenzen, wo man ein generelles Thema hat, aber keine Agenda und die teilnehmenden Mitarbeiter ihre Agenda selbst gestalten. Also ein Raum mit unglaublicher Freiheit, aber doch einem gemeinsamen Ziel und gewissen Grenzlinien. Auf jeden Fall erlebte dieser Geschäftsführer, wie seine Mitarbeiter abgingen. Und dann musste er erstmal rausgehen aus der Konferenz, weil er irgendwie wie erschrocken war über das, was da geschah. Und dann ging er erstmal spazieren. Und hat dann nochmal reflektiert über die Situation. Mensch, will ich das wirklich, ja, dass die so eigenständig werden, dass die Initiative ergreifen. Bisher habe ich doch immer gesagt, was gemacht werden muss. Und jetzt machen die plötzlich selber. Und dann ging er eine Stunde spazieren und dann hat sich alles in ihm beruhigt und gesetzt. Und ihm wurde klar, doch eigentlich will ich das ja so. Eigentlich will ich ja weniger tun als bisher. Eigentlich will ich ja das Potenzial der Menschen nutzen. Und dieser Spaziergang hat ihn verändert als Führungskraft. Nachhaltig verändert. Er hat später sogar noch viel weitreichendere Veränderungen gemacht und kam zurück und hat diese Konferenz wirklich genießen können, in der so viel geschah, was er vorher nicht vorgegeben hatte.
Jetzt ist dieses Beispiel natürlich ein gutes Beispiel einerseits der Verlebendigung und andererseits auch eines Risikofaktors, weil wenn diese Leute so abgehen, wie sie das geschildert haben und diese Eigeninitiativen den Mitarbeitern selbstständig sich gemeinsam entwickeln, sind das Prozesse, die sind, ich sag's mal so salopp, nicht leicht kontrollierbar. Das hat ja seine Eigendynamiken. Das kann, und insofern verstehe ich diese Reaktion von diesem Manager ja auch sehr gut, auch ein Bedrohungsszenario sein, dass da einfach Dinge außer Fugen geraten, weil Eigendynamiken, wenn sie mal an Dynamik gewinnen, können ja auch nicht mehr so leicht eingedämmt werden. Ist das nicht eine tiefe kulturelle Frage, ob wir in unseren Arbeitszusammenhängen wirklich so eine, ich sag mal, auch chaotische Eigendynamik der Potenziale und der Fantasiekraft und der Initiativkraft der Anwesenden miteinander in einer Weise verbinden können, die eben nicht klar mit eindeutigen Vorgaben vorstrukturiert ist, sondern wo eine Hoffnung da ist, dass sich dann irgendwie ein kreatives Potenzial daraus entfaltet. Ist das nicht ein Risikopotenzial, wo hier auch durchaus ein großer kultureller Bruch notwendig wäre, um zu sagen, nee, das ist etwas, das wollen wir eigentlich in unseren Firmen?
Ja, es ist tatsächlich ein großer Bruch, oder sagen wir mal, es ist wie eine neue Stufe der Führung, ja. Es ist ein neues Paradigma der Führung, das wir manchmal befreiende Führung nennen. Und klar, davor haben auch viele Angst. Und es bedeutet, Kontrolle aufzugeben, aber um Kontrolle in einem umfassenderen Sinn zu gewinnen. Und ich habe nie die Beobachtung gemacht, dass da irgendetwas aus dem Ruder gelaufen sei. Natürlich passiert es hin und wieder, dass Leute Initiativen ergreifen oder sagen wir mal Initiativen vorschlagen, wo dann die Leitung hinterher sagt, nee, stopp, das können wir doch nicht machen. Weil, ja, und dann hat sie ja auch das Recht, bei zu sagen, nee, das können wir jetzt nicht finanzieren oder das wird jetzt zu viel und Und in der Regel werden ja auch schon vorher die Grenzen sauber definiert und sagt man so, das Spielfeld ist so und so groß und im Rahmen dieses Spielfelds bewegen wir uns. Und wenn ihr jetzt Sachen vorschlagt, die außerhalb des Spielfelds stattfinden, dann ist halt die Chance sehr groß, dass die hinterher nicht unterstützt werden. Insofern ist das Risiko eigentlich viel geringer, als es immer angenommen wird. Aber Führungskräfte haben Angst vor Gruppen, auch insbesondere vor großen Gruppen und vor der Dynamik, die da losgehen könnte. Das stimmt schon.
Jetzt kommen wir von Evolve, von Radio Wolf und von unserem Magazin her natürlich eher von der schöngeistigen Seite und nicht von der angewandten Wirtschaftsseite. Wenn ich das so schöngeistig nachfragen darf, dieser Kulturbruch, den wir hier gerade angesprochen haben, der hat natürlich auch damit zu tun, dass hier Vertrauensräume angefragt werden, wo dann durchaus die Folgefrage angebracht ist, was vertraue ich denn hier eigentlich, wenn ich da sozusagen ein bisschen die Dinge aus dem Sack rauslasse und glaube, dass ich hier etwas in einer nicht direkt kontrollierten Art und Weise, aber doch im Kontext eines Betriebs, Betriebsvertrauen, zu einer Lebendigkeit formiert, die letztendlich dem Ganzen, dem organischen Ganzen des Betriebs der Firma zugute kommt. Da ist ja ein Vertrauen in etwas, weil Kontrollabgabe hat immer auch was mit Vertrauensvorschuss zumindest zu tun. Das ist ja etwas, das letztendlich eine sehr tiefe menschliche Frage ist. Ist da denn überhaupt irgendwas, dem ich vertrauen kann? Muss ich denn nicht eigentlich all das am besten kontrollieren, damit ich die Abläufe so kriege, wie ich sie gerne hätte?
Sie fragen, in was man denn vertrauen kann, als Führungskraft. Ich würde sagen, man kann in das Leben vertrauen, man kann in die Menschen vertrauen, man kann darin vertrauen, dass die Menschen, die in meiner Organisation sind, ja nicht zufällig da sind. Die sind da, weil sie sich angezogen fühlen von dem, wofür diese Organisation da ist. Man kann darin vertrauen, dass denen gute Dinge einfallen, die sie machen wollen. Und das haben wir wieder und wieder erlebt, dass die Dinge, die hochgebracht werden, die Initiativen, die kommen, aber manchmal auch die schwierigen Themen, die kommen, weil sie eben besprochen werden müssen, genau die sind, die es jetzt braucht. Ja, für mich und meine Kolleginnen, für uns sind Organisationen ein Organismus und die Dinge, die dort als Ideen, als Initiativen entstehen, die kommen nicht zufällig. Es sind die, die der Organismus jetzt für seine weitere Entfaltung braucht.
Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, ein Betrieb ist eigentlich ein Organismus?
Was ich damit meine, ist, dass vieles eigentlich. Also damit meine ich, dass er einen Spirit hat, eine Energie hat, die nicht einfach nur die Summe der Energie der Einzelnen ist, sondern das ist tatsächlich etwas Kollektives. Und eine Organisation zum Beispiel kann in einem bestimmten Zeitpunkt mal erschöpft sein. Ja? Und das habe ich erlebt mit großen Organisationen, die europaweit tätig waren. Ich habe mal für eine sehr große Beratungsfirma gearbeitet und das war Ende des Jahres und wir haben mehrere hundert Leute zusammengebracht in einem osteuropäischen Land und man merkte, die hatten ein echt anstrengendes Jahr hinter sich, die haben sehr viel gearbeitet, die haben sehr viel verdient, aber jetzt waren sie irgendwie müde und ein halbes Jahr später hat mir der CEO von denen erzählt, wir haben 3 Monate gebraucht, um durchzuatmen. In den Monaten haben wir auch weniger Umsatz gemacht und dann waren wir alle wieder erholt und dann ging es wieder richtig los. Ja. Daran hat man gut gespürt, dass diese Organisation wie ein Organismus ist, der einen Geist hat und dem es mal so und mal so geht. Also das ist ein Aspekt von Organismus.
Jetzt sind das natürlich Begriffe, die Sie verwenden, die, so vermute ich mal, ich bin da ja wirklich kein Experte, so in BWL Fachliteratur wahrscheinlich nicht stehen wird. Da ist eine Denkweise, eine Philosophie dahinter. Sie sprechen vom Spirit einer Organisation. Sie sprechen, dass da etwas eine Anziehungskraft hat. Sie sprechen von der kreativen Kraft der guten Ideen, die hier einbringen. Das Ganze sind eben sehr lebensdynamische Ausdrücke. Und die Bilder, die Sie hier bringen, sind Bilder von einer Lebensform, die sehr aus gemeinsamen Ideen, was diese Firma machen möchte und dem Lebensimpuls, der Kreativität der Menschen, die sich hier hinten zusammengehalten werden. Das sind ja doch Denkweisen, die vermute ich mal in der Betriebswirtschaftslehre doch so jetzt nicht Standard sind zumindest.
Nee, das sind sie natürlich nicht, das stimmt schon. Und das heißt aber nicht, dass sie jetzt Leuten, die in der Wirtschaft arbeiten, völlig fremd sind. Ja, da gibt es durchaus Menschen, die einfach ein gutes intuitives Gefühl haben für Organisationen, ja, und die auch spüren, Mensch, Kind, mein Unternehmen hier, das hat irgendwas Gemeinsames, da ist was da, und selbst wenn abends alle Leute das Gebäude verlassen, das ist sozusagen immer noch da, dieses Gemeinsame, das uns zusammenhält. Die könnten das auch nicht viel genauer benennen. Und die beobachten vielleicht auch, ja, so eine Organisation hat, sie hat schon die Tendenz, wie soll man sagen, die Tendenz zu heilen, ja, die Tendenz, sich zu entwickeln, die Tendenz, sich zu entfalten. Allerdings nur, wenn wir gute Bedingungen dafür schaffen. Ja, wenn wir keine guten Bedingungen dafür schaffen, kann auch das Gegenteil stattfinden. Ja, dann können sich auch Tendenzen zeigen, die in Richtung Konflikt und Polarisierung und anderen destruktiven Verhaltensweisen gehen. Aber wenn wir gute Rahmenbedingungen schaffen, wo Menschen wirklich gut miteinander interagieren können, dann wird das deutlich, dass der Organismus wachsen will, könnte man sagen, oder aufblühen will.
Aber um das nachzuvollziehen, was Sie hier gerade ansprechen, braucht es natürlich Menschen und in dem Fall verantwortungstragende Manager, ich sag mal so salopp, die ein Gespür fürs Leben brauchen, ein Gespür fürs Lebendigkeit. Und Sie haben das ja auch so formuliert, dass die das eher intuitiv erfassen, als es nachher auch intellektuell auf den Punkt bringen zu können. Das sind ja alles Wertehaltungen, die man jetzt eher in wirtschaftsfernen Bereichen kennt und die in der Wirtschaft selber, zumindest bisher, nicht als Kernkompetenzen artikuliert werden. Ist hier ein kultureller Umbruch, wo diese Spüren, die Sie ansprechen, diese intuitive Intelligenz, die ich es nennen möchte, auch dieses Wahrnehmen, ohne hier esoterisch werden zu wollen, von geistigen Realitäten, also dass da ein Geist in einer Firma herrscht, der einfach eine gewisse Dynamik hat oder der, wie Sie in dieser einen großen Firma ansprechen, einfach einmal erschöpft ist, dass hier menschliche Qualitäten gefragt sind, die nicht im Fokus unseres normalen Verständnisses von was macht Wirtschaft erfolgreich momentan verstanden werden, dass hier wirklich kulturell, so ist meine Vermutung, hier etwas tektonisch in Schwimmen gekommen ist. Würden Sie es so sehen? Und wenn ja, was ist da in Schwimmen gekommen?
Also ich sehe im Grunde sehe ich ja insgesamt gar nicht so viel, weil ich ja unendlich vielen Leuten in der Wirtschaft auch nicht begegne, sondern nur einer minimalen Auswahlgemenge gemessen an der Gesamtmenge, die es gibt. Aber erfreulicherweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich in den letzten Jahren zunehmend auf solche treffe, die anders sind. Ja, ich treffe die jetzt viel mehr, als ich sie vor 15 Jahren getroffen habe. Das hat aber nicht nur damit zu tun, dass es jetzt vielleicht ein paar mehr davon gibt, sondern das hat auch mit mir selber zu tun und dass ich gewachsen bin, und dann zieht man andere Menschen in sein Leben ein, glaube ich. Also ich erlebe das jetzt so. Und dann arbeiten wir natürlich auch dran, dass solche zu uns gelangen und dass sie vielleicht auch durch uns ein Stück entstehen. Und zum Beispiel haben meine Kollegin und ich im Jahr 2005 gesagt, wir müssen etwas schaffen für Leute, die an der Spitze von Unternehmen stehen, dass sie wirklich tief in Berührung kommen lässt mit sich selbst, mit ihrer Lebendigkeit, mit ihrem tiefsten Wunsch, ihrem tiefsten Traum, mit der Art und Weise, wie sie die Welt gerne sehen möchten, und haben viele Jahre, 5, 6 Jahre ein einzelnes Seminar vorbereitet, also unendlich viel Zeit da reingesteckt, und das findet seit dem Jahr 2011 das erste nur einmal im Jahr statt, und da müssen oder dürfen diejenigen, die da hinkommen wollen, gleich eine ganze Woche kommen und an einen wunderschönen Ort in Italien und verbringen dabei dann auch eine Nacht beispielsweise gar nicht im Hotelbett, sondern eine Nacht draußen in der Natur, aber nicht schlafend und nicht im Zelt und kein Schlafsack, sondern in Stille, um mit Schichten in sich in Kontakt zu kommen, mit denen sie sonst nicht in Kontakt kommen, und um auf der Basis der Tiefe, die sich dadurch entwickelt, auch erfahren, wie dann das Gespräch und die Interaktion mit anderen sich verändert und wie Gruppen und Organisationen eigentlich sein könnten, wenn echt eine tiefe Lebendigkeit da ist. Und und wir werden jetzt nicht überrannt bei diesem Seminar, aber es findet immerhin seit 2011 jedes Jahr statt, und es kommen da genau solche Menschen hin, die irgendwie ahnen, da ist noch was mehr, was ich bisher noch nicht entdeckt habe. Es könnte irgendwie anders gehen, so dass ich mehr Zufriedenheit und Erfüllung dabei erlebe. Es könnte irgendwie einfacher gehen. Und die noch nicht so richtig wissen, wie könnte das gehen. Und ja, und davon kommen aber immer welche, und es ist toll zu beobachten, was mit denen geschieht im Laufe der Jahre, wo wir sie beobachten können, begleiten können. Und da tut sich schon einiges.
Was würden Sie sagen, was geschieht da? Welche Veränderung wird dadurch angestoßen?
Es sind verschiedene Veränderungen. Es sind Veränderungen, dass die dann zum Beispiel auch Organisationen ein Stück mehr als einen Organismus verstehen, dass sie auch mehr verstehen, wie wichtig es ist, Raum zu geben für Lebendigkeit, wie wichtig es ist, viel mehr auf Freiwilligkeit zu setzen, auf Selbstorganisation zu setzen, wie wichtig es ist, einengende Strukturen abzubauen und durch befreiende Strukturen zu ersetzen, wie wichtig es ist, Gesprächsräume zu schaffen, in denen zum Beispiel ein sehr gutes Einander zuhören, aber auch sich selbst zuhören stattfindet. Das und eine Reihe weiterer Veränderungen finden statt, bis dahin, dass es dann Leute gibt, die nach ein paar Jahren sagen, oh, ich glaube, wir brauchen viel weniger Führungskräfte, als wir bisher haben, und ich kann mal eine ganze Reihe von denen abschaffen, und die das dann tatsächlich machen und feststellen, jetzt entwickelt sich das ganze Unternehmen besser. Das ist jetzt nicht das Rezept für alles und jeden, möchte ich dazu sagen, aber das haben wir erlebt, und das hat in den Unternehmen, wo es gemacht wurde, auch gut gepasst. Und andere finden andere Wege.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, gerade auch wenn Sie jetzt von diesem Seminar für Führungskräfte gesprochen haben, sind das ja eher Erfahrungen, oder Schilderungen, die man im klassischen Selbsterfahrungsseminar so ansetzen würde. Jetzt ist der Kontext, in den Sie das setzen, ja ein noch anderer. Die Menschen, die zu diesem Seminar kommen, nehme ich mal, kommen jetzt einmal nicht primär oder zumindest nicht ausschließlich sozusagen für sich, sondern das ist sehr verbunden mit der Art und Weise, wie sie, ich sage es mal allgemeiner, die Kreativität ihres Lebens in ihrem Arbeitszusammenhang leben wollen und hier ein Verständnis anscheinend entwickeln, wo Lebenskräfte und die Logik der Lebenskräfte wie ein organisches Ganzes sich gestalten und entfalten kann, eine Rolle spielt. Sind wir hier in einer Phase, wo klassisches Verständnis, wie Betriebe funktionieren, mit einem modernen, rationalistisch-funktionalen Denkstruktur abgelöst wird von etwas anderem? Entstehen hier neue Zugänge von Wirtschaftstreibenden selber? Also es geht ja nicht um irgendwelche abgehobenen Philosophen, die über Wirtschaft nachdenken, sondern es geht um Manager, die große Verantwortung in realen großen Betrieben hier in Deutschland und in Europa tragen. Ist hier kulturell etwas im Entstehen, das doch anders ist als das Herkömmliche?
Ja, es ist auf jeden Fall im Entstehen. Und die Motivation, durch die es entsteht, ist sicherlich unterschiedlich. Es gibt schon die für sich kommen im Übrigen, ja, weil sie irgendwie spüren, dass sie selber mit der Art, wie sie führen, wie sie arbeiten und wie viel Kraft sie das kostet und so weiter, die damit nicht mehr zufrieden sind und denken, Mensch, das muss doch auch anders gehen und leichter gehen für mich. Ja? Und dann gibt's die merken, dass ihre Unternehmen immer größeren Veränderungen ausgesetzt sind, in einem turbulenten Umfeld sind und die von Buzzwörtern sozusagen wie Agilität und so weiter hören und sich fragen, wie können wir jetzt agiler werden und in einer volatilen Welt besser zurechtkommen und danach Lösungen suchen, ja, und denen es nicht so sehr um sich selbst geht. Aber auch diese Motivationslage kann ja sich verändern und es sind so verschiedene Kräfte, die darauf hinwirken, dass auch obere Führungskräfte in der Wirtschaft auf der Suche sind, einfach auf der Suche nach etwas anderem, nach etwas Neuem. Und ich meine, das gilt erstaunlicherweise sogar in allerersten Anfängen für ganz, ganz große Konzerne, ja, wo Daimler-Benz scheint mehr auf dem Weg zu sein, für die wir momentan nicht arbeiten. Aber was man so liest, machen die erstaunliche Dinge und sagen jetzt, jede Entscheidung soll nur noch unter Einbezug von zwei Hierarchieebenen getroffen werden. Und wenn die das ernst meinen, umsetzen, ist das die Sensation, weil es da in solchen Unternehmen gibt es Entscheidungen, die werden unter Einbezug von fünf oder sieben Hierarchieebenen getroffen. Mhm. Und nicht nur von zwei. Ja? Und das, da tut sich also schon was.
Stoßt sowas auch auf Grenzen? Weil ich sag mal, viel, was Sie ansprechen, hat ja auch mit einem Themenbereich, den könnte man Vermenschlichung des Wirtschafts- und des Arbeitslebens bezeichnen. Und die Lebendigkeit, die Sie ansprechen, gerade wenn Sie auch davon sprechen, wie wir am Anfang über die Versammlung gesprochen haben, dass es hier auch da mal geht, ich sag mal, auszuatmen, anzukommen, zusammenzukommen, das sind ja nicht Dinge, die unbedingt direkt oder zumindest vielleicht sogar überhaupt nicht jetzt in Produktivitätszuwächse letztendlich sich verzeichnen lassen. Und wir sind doch in einem Zusammenhang, in dem Produktivitätszuwachs die eigentliche Kennzahl ist. Kommt es hier zu Widersprüchen? Und wenn ja, wie gehen diese Manager damit um?
Also aus meiner Sicht und aus unserer Sicht stellt das ja gar nicht so einen Widerspruch dar, der Wunsch nach Produktivität und der Wunsch nach Lebendigkeit und auch Menschlichkeit. Das ist ein angenommener Widerspruch. Aber in einem Unternehmen, das sich jetzt real auf den Weg machen will, sich zu verändern, da treten natürlich schon hier und da Komplikationen auf, ja, weil auch wenn einer oder mehrere an der Spitze diese neue Entwicklung wollen, heißt das nicht, dass gleich alle dafür offen sind. Und dann gibt's auch Führungskräfte der mittleren Ebene, die gar nicht verstehen, was ihre oberen Führungskräfte dann plötzlich wollen und damit erstmal nicht gut zurechtkommen. Also in diesem Sinne tauchen schon Widersprüche auf, weil es Unternehmen natürlich viele Menschen gibt, die in dieser mechanistischen Funktionslogik völlig verwurzelt sind und die im Übrigen auch nicht per se schlecht ist, ja, die braucht es ja auch und die dürfen wir auch im Übrigen nicht wegwerfen, ja, die wird weiterhin benötigt, sie muss bloß ergänzt werden um eine zusätzliche umfassendere Perspektive.
Sie sagen, diese umfassende Perspektive steht jetzt nicht in einem Widerspruch auch mit Produktivitätsdenken. Jetzt stehen wir natürlich in einem großen, auch wirtschaftlichen Zusammenhang. Ich möchte jetzt einfach mal auch auf, ich sag's mal, die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise, die dauernde Unsicherheit, wo unsere wirtschaftliche Weiterentwicklung hingehen soll. Das hängt ja hier auch alles mit zusammen, wie wir wirtschaften und wie wir wirtschaften denken. Das hat auch damit zu tun, Fragen wie Global Warming, soziale Gerechtigkeit in einem globalen Maß bis zur Frage der Flüchtlingsströme, wo einfach momentan große Fragestellungen aufkommen, wie denken wir denn die Lebendigkeit uns als Spezies, als Menschheit, also wie können wir wirklich auch eine sich entwickelnde, thriving Humanity hier auch gemeinsam entwickeln? Wo steht hier die wirtschaftlichen Fragestellungen, die sich hier Manager stellen müssen in diesem Zusammenhang? Sind das Themen, die hier mit aufkommen? Sind es Themen, die letztendlich dann auch auf ethische Fragestellungen hinauslaufen, die aber auch mit der Frage von Lebendigkeit zu tun hat, weil mit zumindest Global Warming und solchen Fragestellungen stellt sich auch die Frage, was machen wir mit der Lebendigkeit dieses Planeten, auf dem wir hier wirtschaften? Sind das Systemwidersprüche, die hier in diesen Fragestellungen eine Rolle spielen oder sind das dann eher doch Themen, die dann außen vor bleiben?
Das ist sicherlich nicht immer gleich, weil ja auch, sagen wir mal, die Einflussreichweite von Unternehmen je nach Größe und nach Branche unterschiedlich ist. Aber wenn wir in einem Geschäftsleitungsteam einen Raum eröffnen, eine echte Versammlung möglich machen von Zeit zu Zeit, wo der Raum dafür da ist, auch darüber zu reflektieren, A, wo stehen wir tatsächlich und B, was würden wir eigentlich gerne in Zukunft noch erschaffen? Was würde es wirklich gut machen? Was würde es wirklich wertvoll machen? Dann tauchen die Impulse auf, die halt auftauchen wollen und die manchmal damit zu tun haben, eben einen zusätzlichen Beitrag leisten zu wollen oder durch das, was man macht, dazu beitragen zu wollen, dass die Lebendigkeit auch des größeren Ganzen genährt und gefördert wird. Mhm. Also die Chance, dass so etwas entsteht, ist ja umso größer, je mehr die Geschäftsleitungsteam als das Machtzentrum einer Organisation, eines Unternehmens einen solchen Raum bietet, in dem so etwas, in dem man wirklich in Kontakt kommen kann, miteinander und mit sich und mit den eigenen Hoffnungen und Träumen, aber auch mit der ganz harten Realität im Übrigen, denn die wird natürlich auch oft schön geredet und nicht so wahrgenommen, wie sie eigentlich ist.
Ja, absolut. Ich möchte jetzt nochmal, weil Sie das Wort Versammlung wieder reingebracht haben, etwas mit reinbringen in meine Frage, das mir schon irgendwie in den Sinn kam, wie Sie das erste Mal dieses Wort gebraucht haben. Weil das Wort Versammlung, im Gegensatz zu dem doch eher gebräuchlichen Wort Meeting, hat, ich sage das mal so, fast eine gewisse spirituelle Beigeschmack oder Mitklang. Also sich zu versammeln hatte, so wie ich sie gehört habe, und das mag jetzt einfach nur auch meine Form des Hörens sein, hat auch mit diesem tiefen Sinn des Sich-Sammelns zu tun, eines meditativen Sich-Sammelns. Da kommen, auch wenn die Frage von Leben und Lebendigkeit hier angesprochen worden, doch sehr tiefe Themen hier mit ins Spiel, spirituelle Themen jetzt nicht im metaphysischen Sinn, sondern einfach ganz auch hart angesprochen, das, was ich hier mache, was mein berufliches Leben diese 50, 60 Jahre ausmachen wird, was hat das eigentlich mit dem Sinn des Ganzen zu tun? Die Lebendigkeit für uns als Menschen hat ja auch mit dieser Frage nach der Sinnebene zu tun. Spielt das eine Rolle? Kommt das rein? Oder ist das etwas, was Ihnen in Ihrer Arbeit unterkommt, was Ihnen wichtig ist? Und wenn ja, in welcher Form?
Also, wenn es kommt ein bisschen darauf an, auf welcher Ebene man in einem Unternehmen arbeitet. Ja, wenn eine Gruppe eher unten in Anführungszeichen einer Organisation, wenn die lernt, ihre Meetings so zu machen, dass ein hoher Grad an Sammlung, an Fokus, an Aufmerksamkeit, aber auch Gelassenheit da ist, dann kommen vielleicht nicht gleich die ganz großen Sinnfragen rein, weil diese Menschen das gar nicht so als ihre Aufgabe sehen und meistens auch gar nicht dann so viel Raum im Sinne von Zeit gegeben wird, dass es dazu kommen könnte. Wenn ein Geschäftsleitungsteam sich trifft, ist das wiederum anders. Ja, wenn wir da wirklich den Raum geben, dann kommen halt die Dinge hoch, die hochkommen wollen, die in den Menschen auch gären und die sie gerade bewegen. Und zugleich kann eine Geschäftsleitung natürlich viel dafür tun, dass auch alle Mitarbeiter ihr Tun als sinnvoller erleben, ja, als sinnvoller einerseits, wir tragen bei zu etwas wirklich Wertvollem, aber auch als sinnvoller in der Hinsicht, ja, ich kann hier entsprechend meinen Stärken und meinen Neigungen arbeiten. Auch das hat ja viel mit Sinn zu tun, ja, und wir kennen Unternehmen und arbeiten für Unternehmen, die sich das ganz groß auf die Fahne geschrieben haben und gesagt haben, wir wollen, dass jeder Einzelne hier seine Stärken herausfindet, seine Neigungen herausfindet, sich klar macht, was gibt mir hier Energie, was entzieht mir Energie, was würde ich gerne mehr machen, was würde ich gerne weniger machen, und dass die Teams sich auch in bestimmten Abständen, zum Beispiel jedes Jahr neu justieren, damit jeder immer mehr in das hineinwachsen kann, was er wirklich am liebsten macht und wo er am meisten beitragen kann, auch zum Ganzen. Mhm. Und das hat ja auch mit Sinn zu tun.
Mhm. Jetzt möchte ich gerne die ganze Fragestellung mal umdrehen. Mhm. Insofern die Entscheidungsträger, die Sie als Unternehmensberater anfragen, und die Sie in der Art und Weise, wie Sie Ihre Arbeit entwickeln, anfragen. Was denken Sie, möchten diese Entscheidungsträger von einem Ansatz wie Sie in die Wirtschaft bringen? Was ist deren Erwartungshaltung, dass Sie sagen, das ist etwas, das braucht meine Firma?
Also am liebsten sind uns natürlich die Auftraggeber, die sagen, wir möchten wirklich das ganze Potenzial dieser Organisation freisetzen und die das auch wirklich meinen und die eine Ahnung davon haben, was das bedeutet. Aber das ist nur ein kleiner Teil unserer Auftraggeber. Mhm. Und sagen wir mal, die meisten haben begrenztere Ziele und auch konkretere Ziele, die mit einem konkreten Bedarf zu tun haben, ja, der sich sehr unterschiedlich ausdrücken kann. Ja, wir müssen uns in die und die Richtung verändern oder da und da müssen zwei Teile zusammenwachsen, die noch nicht zusammengewachsen sind. Also das kann ja ganz unterschiedlich, die konkreten Anlässe können unterschiedlich sein. Und dann liegt es an uns, dort so zu arbeiten, dass ein Gefühl dafür entsteht, was vielleicht noch möglich wäre in der Organisation. Mhm. Und das gelingt mal mehr und mal weniger.
Mhm. Jetzt haben wir hier noch einige Hörerfragen. Wir sind in der Zeit schon, ja schon ziemlich fortgeschritten. Und eine Hörerfrage eines Hörers ist eine sehr konkrete Frage. Er schreibt, das Beispiel mit der Zahl der Hierarchieebenen verstehe ich nicht ganz. Wenn ich Sie richtig gehört habe, sind zwei, also weniger Hierarchieebenen statt acht, die in einer Entscheidung einbezogen sind, ein Fortschritt in Richtung zu einem besseren Verständnis von Lebendigkeit. Wieso ist das ein Ausdruck von mehr Vertrauen in das Leben?
Also wenn bestimmte Entscheidungen einer Organisation über fünf oder sieben Hierarchieebenen unter Einbezug von fünf oder sieben Hierarchieebenen getroffen werden, dann ist das ein irrsinnig langatmiger Prozess. Ja, das heißt, da müssen Papiere geschrieben werden und die brauchen x Unterschriften und die liegen auf x Schreibtischen, heute oft virtuell, aber nichtsdestotrotz, dann braucht es Wochen oder noch länger, bis Entscheidungen zustande kommen und alle sind frustriert und das ganze Unternehmen wird unflexibel. Und wenn ein Einzelner eine Entscheidung treffen kann, wenn beispielsweise ein Mitarbeiter eine Entscheidung treffen kann, und momentan machen sich eine ganze Reihe Unternehmen auf den Weg, dass sie sagen, wir wollen einzelnen Mitarbeitern viel mehr Entscheidungskompetenzen geben, aber sie müssen sich mit anderen beraten, dann hat es dieser Mitarbeiter in der Hand, diesen Beratungsprozess schneller oder langsamer zu machen und kann innerhalb einer Woche mit all denen sprechen, mit denen er sprechen muss, und dann trifft er die Entscheidung und dann ist es natürlich für den viel schöner und besser und fühlt sich auch lebendiger an, als wenn er acht Wochen oder noch länger warten muss, bis die Entscheidung durch alle Instanzen durch ist.
Mhm. Vielleicht damit verbunden auch noch eine andere Frage von einem Hörer, er fragt, Sie sagen von Organisationen, dass sie eine Tendenz zur Entwicklung haben. Was meinen Sie damit? Wie können Sie das näher erläutern? Was ist diese Tendenz zur Entwicklung, die in Organisationen steckt?
Ja, eine Tendenz, sich zu entfalten, aufzublühen, zu heilen, so würde ich sie mal nennen. Das ist dieselbe Tendenz, die es in einem einzelnen Menschen gibt, in jedem von uns. Wenn wir uns einen Raum nehmen, in dem wir uns sammeln, egal wie wir es machen, ob wir spazieren gehen und dabei ganz ruhig werden oder Klavier spielen oder unter der Dusche stehen und das Wasser an uns abtropfen fühlen und dann merken wir, da kommen die guten Ideen oder da wird auch mal, kommt nochmal eine Emotion hoch und kann ausklingen, ausvibrieren, abebben. Also da heilt was in uns selber und da entsteht was Neues in uns selbst, wenn wir alleine sind. Und wenn ich jetzt eine Gruppe von Menschen zusammenbringe, die eine gemeinsame Aufgabe hat, und ich führe das Gespräch und gestalte das Gespräch auf eine gute Weise, ja, so dass eine echte Versammlung entsteht, dann geschieht genau dasselbe, ja. Dann kommen zum Beispiel Emotionen hoch, die geheilt werden wollen. wozu im Übrigen in den üblichen Meetings gar kein Raum ist, ja, weil da ist kein Tagesordnungspunkt für vorgesehen. Ja. Aber wenn ich Räume für Ungeplantes einbaue in meine Meetings, weil es einen Check-in und einen Check-out gibt und so, dann können Sachen angesprochen werden, die sonst nicht angesprochen werden, die aber irgendwo Sand im Getriebe darstellen, ja, weil es ungeheilte Emotionen sind. Und dann poppen die dann eben da auf und können dann dort ausklingen. Und genauso kann, wenn ich solche Räume schaffe, können gute Ideen entstehen, die sonst und auch Gehör finden, wie das sonst nicht geschieht. Ja, also wenn ich in einer Gruppe, immer gegeben, dass die Gruppe Interesse an einer gemeinsamen Aufgabe hat, wenn ich da gute Räume schaffe, werden diese Räume auf gute Weise genutzt und entsteht was Gutes, entstehen gute Dinge. Das meine ich mit dieser inhärenten Tendenz zur Entfaltung, zum Aufblühen, zur Heilung.
Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Sendezeit. Ich würde ganz gern auch noch die Ihre Website hier angeben, wo auch noch weitere Informationen, auch Ihre Bücher angeführt sind. Die Website ist www.allinonespirit.de. All in one spirit immer mit einem Minus dazwischen, also all-in-one-spirit.de. Die steht viel über Ihre Arbeit, auch über Ihre schriftliche Arbeit, Ihre Bücher und andere Veröffentlichungen. Herr Zubonsen, danke, dass Sie hier mit uns dabei waren. Danke für das Gespräch und auch danke für diese Arbeit, die noch, wie ich sie verstehe, auch eine Arbeit an der Verlebendigung unseres Wirtschaftslebens ist.
Ja, der ganzen Gesellschaft, und ich danke Ihnen und ich danke auch den Zuhörern, die sich die Zeit genommen haben, eine ganze Stunde, um hier zuzuhören. Vielen Dank.
Ja, schönen Abend.